Zu unserem zweiten Abend hier in Neuenstein möchten wir alle unsere Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg heute Abend zu uns gefunden haben, auch wenn wir hier in einen Raum eingeladen haben, wo gläubige Christen sich versammeln. So möchten wir doch an diesen drei Abenden nicht diese Gelegenheit nutzen für Werbung für diese Gruppe, die hier zusammenkommt, sondern es geht uns um Werbung für den Himmel. Es geht uns um Werbung für eine Person, die uns alle, die wir diesen Jesus Christus, den wir unseren Herrn nennen, mit ihm Bekanntschaft gemacht haben und er hat uns ewig glücklich gemacht. Und das möchten wir einfach weitergeben. Deswegen haben wir eingeladen. Und wir sind dankbar, dass Sie heute Abend den Weg zu uns gefunden haben. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir möchten an diesem Abend ein Thema vor uns haben, was lautet: Glücklich sein, Traum oder Wirklichkeit. Dazu möchte ich jetzt nicht meine Erfahrungen Ihnen nahebringen, sondern allein die Bibel, das Wort Gottes. Gestern Abend habe ich etwas über dieses Buch gesagt. Es ist das Buch Gottes. Es ist einzigartig in seiner Art. Über einen Zeitraum von mehr als 1500 Jahren ist dieses Buch geschrieben. 66 Bücher in einem Einband. Es ist das meist verschenkte, gekaufte Buch jedes Jahr, das Buch des Jahres, was die Anzahl angeht. Und deswegen ist es ein Liebesbrief Gottes an uns. Und in diesem Buch haben wir dieses wunderbare Heil gefunden in Christus Jesus. Und das möchten wir einfach weitergeben. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Das Thema lautet: Glücklich sein, Traum oder Wirklichkeit. Wir wollen dieses Thema auch wirklich behandeln anhand der Bibel, des Wortes Gottes. Wir danken auch sehr unseren Sängern, die uns mit diesen Liedern schon eingestimmt haben auf das Thema dieses Abends. Es geht nämlich um eine Person, um Jesus Christus. Und wenn ich Sie so sehe hier, diese Schar, die uns diese Lieder singt, junge Leute, das ist eigentlich heute nicht mehr so innen, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie sind alle von dem, was Sie singen, überzeugt. Und darum freuen wir uns auf diese Lieder, die uns eben auch einstimmen auf das Thema heute Abend. Und wir danken, dass Sie gekommen sind. Bevor wir gleich das Wort Gottes, die Bibel öffnen zu unserem Thema, singen Sie uns jetzt noch ein Lied. Ja, ganz herzlichen Dank für diese drei Lieder, die uns schon eingestimmt haben auf das Thema dieses Abends. Besonders das letzte Lied, muss ich sagen, beeindruckt mich immer wieder, weil das ist das Evangelium im Kleinen, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, Menschen wie Sie und mich, geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. In diesem Vers steckt alles drin, worum es auch heute Abend geht. Wir werben hier nicht für eine Gruppe von Christen, sondern wir werben für den Himmel. Und ich denke, die Sänger haben uns schon die richtige Botschaft zu Anfang gesagt, die für jeden Menschen gilt auf der weiten Erde, dass Gott sie und mich so sehr geliebt hat. Bevor wir jetzt zu unserem, erstmal herzlichen Dank noch einmal für eure Lieder. Bevor wir jetzt zu unserem Thema kommen, möchte ich noch zusammen mit uns beten. Wem es möglich ist, der möge bitte einmal aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir diese Gelegenheit heute Abend noch einmal haben, anhand deines kostbaren Wortes dieses Evangelium der Gnade Gottes zu sagen. Und wir möchten dich bitten, dass dein Wort wirklich unsere Herzen erreicht, dass wir eine Begegnung haben mit dir, dem Sohn Gottes, der uns unsagbar liebt, der für uns sein Leben gegeben hat, dort am Kreuz von Golgatha. Und wir möchten dich bitten, dass wir alle eine Antwort haben in unseren Herzen für deine wunderbare Liebe. So segne du uns, so wie wir hier sind, heute, jung und alt, nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Alles, was ich sagen möchte, gründet sich auf die Bibel, das Wort Gottes. Und ich lese zu Anfang immer einige Verse aus diesem wunderbaren Buch. Zu heute Abend aus dem Buch des Predigers, ein Buch, was Salomo geschrieben hat. Wir lesen Prediger 1, Vers 12. Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem, und ich richtete mein Herz darauf, alles mit Weisheit zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel geschieht. Eine üble Beschäftigung, die Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzuplagen. Ich habe alle Taten gesehen, die unter der Sonne geschehen, und siehe, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Kapitel 2, Vers 10. Und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Vers 17. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne geschieht, missfiel mir, denn alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Kapitel 3, Vers 11. Alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Dann aus dem 2. Korintherbrief, aus dem Neuen Testament, Kapitel 8. Wir lesen Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und noch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, aus der Geschichte mit diesem Kämmerer. Wir lesen ab Vers 30. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, der Kämmerer: Wie könnte ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und anfangend von dieser Schrift verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Und er zog, Vers 39, seinen Weg mit Freuden. Bis dahin das Wort Gottes. Glücklich sein, Traum oder Wirklichkeit, das ist heute Abend unser Thema. Und wir möchten dieses Thema auch behandeln anhand der Bibel, des Wortes Gottes. In einer Operette von Strauss heißt es: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Auch ein Satz, ein bisschen tiefsinnig, aber letztlich deckt er sich nicht mit der Bibel, dem Wort Gottes. Glücklich möchte jeder werden. Wenn man die Menschen draußen auf der Straße fragt, ob sie glücklich sind, dann findet man aber eigentlich nur ganz wenige, die das bestätigen. Jeder hat in seinem Leben irgendwelche Probleme. Und das macht uns manchmal unglücklich, das macht uns traurig und dann sind wir eben nicht glücklich. Aber das Glück, was wir finden können in einer Person, und die heißt Jesus Christus, davon möchten wir heute Abend etwas sagen. Ich habe es selbst erfahren in meinem Leben, deswegen spreche ich jetzt nicht, ich spreche aus Überzeugung, aus Erfahrung. Was das für mich bedeutet, diese Person, die mich so unsagbar glücklich gemacht hat, kennengelernt zu haben. Bei mir war es schon in jungen Jahren, andere sind ein bisschen älter geworden, aber letztlich kommt es darauf an, ob wir eine Begegnung mit ihm gehabt haben. Denn der Mensch sucht dieses wahre Glück. Und wenn ich darüber so nachdenke, muss ich sagen, jeder sucht natürlich das Glück. Die Frage ist nur, wo finden wir es? Wo finden wir das Glück? Wir haben hier von einer Person gelesen, die den Prediger geschrieben hat, die hieß Salomo. Ich möchte jetzt gar nicht so auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze eingehen, sondern zum Kern kommen. Was sagt die Bibel über Glück? Wir wissen alle, wir suchen das Glück, Glücksmomente in unserem Leben. Wir finden sie auch hier und da. Aber letztlich wahres Glück, beständiges Glück, wirkliche Freude, das muss ich Ihnen vorab sagen, die finden Sie nur in Gott, in Christus Jesus, seinem geliebten Sohn. Das ist das Glück des Lebens, was man haben kann. Und das möchten wir Ihnen heute Abend vermitteln. Nichts anderes. Wir haben hier einen Mann vor uns, Salomo, der diesem Buch, das Buch der Prediger geschrieben hat. Man könnte sagen, der hatte in seinem Leben alles, was man sich denken kann. Er war in jungen Jahren, da hat Gott ihm gesagt, du hast einen Wunsch frei. Ich sag's mal so. Und dann wünschte er sich ein verständiges, weises Herz. Er wünschte sich keinen Reichtum, er wünschte sich kein langes Leben, sondern einfach Weisheit von Gott. Und Gott sagt zu ihm, weil du jetzt nicht um Reichtum und viele Ehre und das alles gebeten hast, da werde ich, weil du so gebetet hast, du wolltest Weisheit haben, da gebe ich dir das alles, was du nicht erbeten hast, das gebe ich dir auch. Und Salomo war ein König in Israel, von dem können wir sagen, der hatte alles, ja, was sie sich denken können. Der war unendlich reich. Und er hat von Gott einen Verstand bekommen, Weisheit bekommen, die sprichwörtlich war. Bildung, Weisheit, er forschte. Er war wirklich der weiseste Mann damals auf diesem Planeten Erde. Er kannte auch die schönen Seiten des Lebens. Wenn wir das in unsere Sprache mal so versetzen heute, er wusste, was Wellness war, ja. Dass man ein Wochenende mal irgendwo in einem Hotel ist und lässt die Seele baumeln, so wie wir sagen. Er pflegte seinen Körper. Er hatte unheimliche Besitztümer. Es war damals so, dass das Silber gar nicht mehr gezählt wurde. Das war so nebenbei. Das war so ein Taschengeld, ja. So reich war dieser Mann. Er hatte im Grunde alles. Er hatte Gesundheit, was ja für uns auch erstrebenswert ist. Wir versuchen auch, so weit wie möglich unseren Körper zu schonen, zu pflegen und so weiter. Und was dieser Mann auch hatte, er hatte 1000 Frauen. Das ist jetzt nicht sprichwörtlich, sondern das ist buchstäblich. Er hatte im Grunde alles. Das Glück, wir würden heute sagen, 6 richtig im Lotto, das war auf seiner Seite. Das besaß dieser König alles. Aber letztlich muss man sich immer wieder die Frage stellen, auch wenn man viel besitzt und wenn man eine gute Gesundheit hat, wem haben wir das eigentlich zu verdanken? Uns selbst? Oder ist es nicht die Güte Gottes, die uns das alles schenkt? Er hatte gewaltige Bauwerke, Parkanlagen, sagt die Bibel. Er hatte alles, was dieses Leben mit sich bringt. Spaß, Freude am Leben. Wir haben das hier gelesen, im Buch der Prediger sagt er das. Aber dann zieht er ein Resümee und einen Schlussstrich und sagt, und das erschüttert uns dann, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Jetzt fragen wir uns vielleicht, wie kommt dieser Mann dazu, der im Grunde, wie die Bibel einmal sagt, der könnte die ganze Welt gewinnen, sagt der Sohn Gottes. Wie kommt er dazu, sein Leben so zu beurteilen und sagen, mein Leben ist nichts, ist wertlos, es hat keinen Sinn. Letztlich sehe ich doch alles, wie alles zwischen meinen Fingern zerrinnt. dieses Leben, was ich lebe, befriedigt nicht meine Seele. Dahin kommt er dann. Und dann sagt er in diesem Buch des Predigers, dass das im Grunde alles Eitelkeit ist, ein Haschen nach Wind. Und er sagt, Gott hat aber die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Die Ewigkeit. Und die Ewigkeit, das ist eine Zeit ohne Zeit, sagt die Bibel, die besitzen wir im Grunde alle. Auch wenn sie das jetzt vielleicht verneinen, aber die Bibel spricht davon. Dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat und dass wir Menschen auf Gott hin, auf die Ewigkeit angelegt sind. Deswegen diese Floskel, die wir manchmal so hören, für mich ist das eine Floskel, mit dem Tod ist alles aus, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Viele Menschen im Angesicht des Todes haben da ihre Meinung geändert. Wenn ich allein an Nietzsche denke, diesen Philosophen, der kam aus einem gläubigen Elternhaus. Er hat aber seinen Glauben in früher Jugend über Bord geworfen, wollte nichts mehr davon wissen und ist dann ein gottloser Philosoph geworden. Er hat viele verführt, aber am Ende seines Lebens hat er gesagt, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt, dann bin ich der elendeste von allen Menschen. Und dann hat er auch noch gesagt, wehe dem, der keine Heimat hat. Und seine Haushälterin hat gesagt, er ist schrecklich gestorben. Ein Mann ohne Gott, ohne Hoffnung, der keine Zukunft hat. Ja, wo ist er jetzt? Wenn er antworten könnte, dann würde er sagen, ich bin am falschen Ziel. Ich bin im Vorzimmer der Hölle. Er kann nicht antworten mehr. Aber die Bibel spricht davon, dass wir uns in diesem Leben entscheiden müssen, wo wir letztlich die Ewigkeit zubringen wollen. Und Salomo, dieser reiche Mann, was hat er denn gesucht, wenn wir das Buch des Predigers weiterlesen? Er hat nach etwas gesucht, nämlich, dass er glücklich wäre durch eine einzige Frau. Gott hat den Menschen so geschaffen, im Bilde Gottes schuf er ihn, sagt die Bibel, als Mann und Frau. Von diesem Grundsatz geht Gott niemals ab. Was Gott einmal getan hat, gesagt hat, das ist sowieso ewig, steht das fest in dem Himmel, sagt die Bibel. Auch wenn wir unsere Gesetze ändern, ja, wenn wir gar nicht mehr heute sagen wollen, was sind wir überhaupt? Sind wir Männlein oder Weiblein nach unserem Grundgesetz? Ist eine dritte Möglichkeit jetzt offen, neuerdings? Gott sagt, ein Mann und eine Frau. Und diese eine Frau hat Salomo gesucht, aber er hat sie nicht gefunden. Und plötzlich sehen wir hier, das ist nicht sprichwörtlich, dass er 1000 Frauen hat. Jetzt könnten wir ihn fragen, Salomo, bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt glücklich? Du konntest dir alles erlauben, was diese Welt so zu bieten hat. Bist du glücklich? Der König würde antworten, nein. Das befriedigt nämlich nicht unsere Seele. Wir wissen, der Mensch, der gegenüber Gottes, dieses Geschöpf, was Gott geschaffen hat, Adam und Eva, wir Menschen bestehen aus einer Dreieinheit. Wir haben alle einen Körper, wir haben eine Seele, sagt die Bibel, und wir haben einen Geist. Und wir sind auf Gott hin angelegt. Das heißt, wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Und das haben wir hier gelesen in Prediger 3, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Sodass wir alle nicht sagen können, mit dem Tod ist alles aus. Wenn Sie das natürlich sagen und glauben wollen, das wird Gott Ihnen gestatten, ja. Aber dann müssen Sie ewige Konsequenzen tragen, wenn wir so leben, als ob dieses Leben alles ist. Wir haben dieses Leben bekommen von unserem Schöpfer, aber mit der Ausrichtung, dass wir in diesem Leben eine ganz wichtige Entscheidung treffen. Und darum soll es heute Abend gehen. Nicht zu welcher Kirche wir gehören, Nicht, was wir tun in unserem Leben, sondern eine Entscheidung für die Ewigkeit, für Gott, für ihn, auf dass wir einmal ewig bei ihm in der Herrlichkeit des Himmels sind. Denn eines steht fest, das Glück, von dem wir heute Abend auch sprechen wollen, glücklich sein, beruht darauf, dass wir eine Begegnung haben mit diesem großen Gott, der die Liebe ist, der jeden Menschen liebt, grenzenlos liebt und das nicht nur so einfach sagt, als wenn ich das jetzt hier sage, Gott liebt sie, sondern Gott hat dafür einen Beweis angetreten, dass er die Liebe ist, indem er den höchsten Preis, den Sie sich vorstellen können, für Sie und für mich hingegeben hat in den Tod. Und das ist sein einziger Sohn, Jesus Christus. Darin hat Gott seine grenzenlose Liebe dem Menschen gegenüber erwiesen, der eins gesagt hat, der erste Mensch in diesem wunderbaren Garten, wo ihm alles zur Verfügung stand. Gott hatte ihn gesegnet mit allem, einen Verstand gegeben. Und der Mensch durfte sich erfreuen an diesem Glück in diesem wunderbaren Garten. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und dann kam der Widersacher Gottes, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderbringer durch die Schlange an den Menschen und stellte alles in Frage, was Gott gesagt hat. Was hatte Gott denn gesagt? Gott hatte dem Menschen eine ungeheure Freiheit gelassen. Er durfte alles genießen in diesem Garten. Aber er hat ihm ein einziges Gebot gegeben. Von dem Baume der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Sonst nur Freiheit, Genuss, eine wunderbare Beziehung zu Gott. Alles war in Ordnung, in Frieden. Und dann kam dieser Widersacher durch die Schlange an den Menschen heran und stellte alles in Frage, was Gott gesagt hatte. Und dann kommt diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht essen? Von jedem Baum? Hatte Gott das gesagt? Von jedem Baum? Nein. Nur von diesem einen Baum. Eva war verwirrt. Sie verwechselte plötzlich die Bäume. Die Schlange sah das. Sie ging zum nächsten Gegenstoß und sagte, hat Gott das wirklich so gemeint? Wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben, nicht sterben. Du kannst alles genießen, auch wenn Gott sagt, von diesem einen Baum nicht. Du kannst alles genießen. Und so kam der Sündenfall in diese Welt. Durch die Sünde der Tod zu den Menschen, deswegen muss ich sterben, und sie auch. Über den Tod, meine lieben Zuhörer, brauchen wir nicht zu diskutieren, ja. Wenn einer hier ist, der sagt, ich komme heute Abend noch nach Hause nach diesem Vortrag, ich weiß es hundertprozentig, ich könnte es schwören, ich komme noch nach Hause. Wenn Sie das sagen würden, würde ich sagen, das steht leider nicht in Ihrer Hand. Ich wünsche Ihnen das natürlich. Aber dieser Atemzug, der gehört mir, der nächste nicht mehr. Warum? Weil Gott unser Leben in der Hand hat. Und darum ist das auch so ernst, dass man einfach mal darüber nachdenkt. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau noch mal wiedersehe. Gott möge es schenken, aber ich weiß es nicht. Ich kann das nicht bestätigen. Es könnte sein, dass ich den Vortrag nicht beende und tot umfalle. Das bestimmt ein anderer, das bestimmt Gott, der mir das Leben gegeben hat. Und Gott möchte nur eins, in seiner grenzenlosen Liebe, er hat alles dafür getan, dass ich an das richtige Ziel komme, dass ich ewig glücklich bin. Das können wir nur, dieses Glück finden wir nur in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn. Das ist die Botschaft auch heute Abend, wenn wir gesagt haben, Traum oder Wirklichkeit. Wissen Sie, Gott misst unser Leben im Blick auf die Ewigkeit. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, haben wir gelesen. Salomo hat das gesagt und das ist auch so. Wir sind auf Gott hin angelegt. So adelt Gott einen jeden Menschen von uns, dass er sagt, du bist auf mich angelegt. Und wir entscheiden aber in unserem Leben, was der Schöpfer uns gibt, wo wir die Ewigkeit zubringen. Wo? Und das ist eine ernste Sache. Es gab mal einen Prediger, der hieß John Becker. Und der hat seinen Zuhörern mal eine Geschichte erzählt, so aus dem Leben heraus. Da war ein Mann, der war sehr reich. Und er ist nach Amerika ausgewandert und hat seinen ganzen Reichtum in Europa verkauft und hat sich dafür einen großen Diamanten gekauft. Das war sein ganzer Besitz, aber das war ein sehr, sehr wertvoller Besitz, ein großer Diamant. Und den besaß er. Jetzt war er auf dem Dampfer, auf dem Ozeandampfer, wie man früher sagte, auf dem Weg nach Amerika, um dort sein Glück zu versuchen. Und sein ganzer großer Reichtum hatte er in diesem einen Diamanten. Und auf der Reise dorthin unter sternklarem Himmel und auch unter herrlichem Sonnenschein hatte er immer diesen Diamanten in seiner Tasche. Und eines Tages, das Meer war spiegelglatt, da holte er diesen Diamanten raus und im Sonnenlicht sah er, wie dieser Diamant glänzte nach allen Richtungen. Das war sein einziger Besitz, aber ein kostbarer Besitz. Nicht mit Geld, könnte man sagen, zu bezahlen. Und plötzlich fängt dieser Mann an der Reling, nicht weit von der Reling, plötzlich diesen Diamanten in die Luft zu werfen. Und der glänzte und spiegelte das Sonnenlicht in ganz tollen Farben. Er fand da so Gefallen dran, dass er das immer wieder tat. Er freute sich an diesem Diamanten, wie er glänzte und das Licht der Sonne widerspiegelte. So kam jemand zu ihm und sagte zu ihm, sagen Sie mal, was Sie da machen, das ist eigentlich ein bisschen gefährlich. Ja? Was ist das? Ja, das ist ein Diamant. Das ist mein ganzer Besitz, den ich habe. Mehr habe ich nicht, aber er ist sehr kostbar. Der ist gleichsam unbezahlbar. Ja, das ist so viel zu gefährlich, was Sie da machen. Nicht weit von der Reling, ihn immer wieder in das Sonnenlicht zu werfen, dann wieder aufzufangen. Was machen Sie denn, wenn der über Bord geht? Ach, das wird nicht passieren, meinte er. Und so erfreute er sich an diesem, seinem ganzen Besitz, ihn in einer Hand zu haben. Und wie wir alle wissen oder vermuten, geschah es natürlich. Als er wieder einmal diesen Diamanten hochwarf, da war es geschehen. Da war er über der Reling und er konnte sich so weit vorbeugen, wie er wollte. Er konnte diesen Diamanten nicht mehr retten. Er fiel ins Meer und er versank in den Fluten des Ozeans. Und dann schrie er seine ganze Verzweiflung über die Reling hinaus. Verloren! Verloren, verloren. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist nicht wahr. Aber darin liegt eine Wahrheit, meine lieben Zuhörer, die ist unübersehbar. Dieser Diamant, das ist unsere Seele. Die ist in den Augen Gottes sehr, sehr kostbar. Unsere Seele, die nach Erlösung ruft, und dieser Diamant, unsere Seele, damit können wir umgehen, wie wir wollen, aber diese Seele, die ruft nach Erlösung. Dieses Schiff, sagen wir mal, das ist unser Leben. Und der Ozean, das ist die Ewigkeit. Und dieses Bild, was sich da vor uns einspielt, das müssen wir einfach so begreifen, ja? Dass wir auf Gott hin angelegt sind und Gott ist ewig. Und dass wir in diesem Leben die Entscheidung treffen möchten, wo wir die Ewigkeit zubringen wollen, bei Gott, in der Herrlichkeit des Himmels oder aber in der ewigen Finsternis. Diese Entscheidung treffen wir. So spielen manche Menschen mit ihrer Seele. Ja? Die ist in den Augen kostbar. Die kann erlöst werden. durch das kostbare Blut des Lammes Gottes, welches auf Golgatha für uns gestorben ist. Und wir spielen mit dieser Seele, vielleicht bis heute Abend, bis Gott sie ruft und sagt, komm doch zu mir. Ich möchte deine Seele erretten. In der Seele liegt unsere Persönlichkeit, ja? Darin liegt unsere Persönlichkeit verborgen. Die kann man nicht sehen, aber die ist da. Wir haben Empfindungen, ja? Das geht an die Seele. Und wir haben alle diese Kostbarkeit in uns, eine unerlöste Seele im Besitz unseres Lebens zu haben. Und die Frage ist, wo geht diese Seele hin? Dieser Mann spielte mit der Errettung seiner Seele. Und der Sohn Gottes sagt in diesem Zusammenhang, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Besitzer der ganzen Welt. Nicht nur Neuenstein hier, nicht nur Baden-Württemberg, nicht nur Deutschland, sondern Besitzer der ganzen Welt. Aber der Sohn Gottes sagt dann weiter, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nehme an seiner Seele? Merken Sie, wo die Kostbarkeit drauf liegt, an unserer Seele. Der Sohn Gottes sagt, wir können die ganze Welt besitzen, aber wenn unsere Seele, die nach Erlösung ruft, wenn die einmal ewig verloren ist, am falschen Ziel ist, dann haben wir umsonst gelebt. Das ist die Botschaft. Haben wir umsonst gelebt. Und sie haben eine Seele, die ruft nach Erlösung. Das weiß ich. Und da gibt es nur einen Weg, um unsere Seele zu erlösen. Und das zeigt uns die Bibel ganz klar hier in dieser Geschichte. Salomo sagt, er hat die Ewigkeit in uns gelegt. Und jetzt geht es um die Frage, wie kommen wir mit Gott ins Reine? Wie kommen wir klar, mit einem lebendigen, gnädigen Gott, der uns liebt. Gott ist gerecht, aber er ist auch Liebe. Und er liebt uns. Er hat den höchsten Beweis dafür angetreten, dass er die Liebe ist, indem er seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, aber nicht nur in diese Welt gesandt, sondern dort am Kreuz von Golgatha für uns in den Tod gegeben hat. Die Sänger haben davon in ihren Liedern gesungen. So liebte Gott die Welt. Welche Welt? Sie und mich. Wir können besser sagen, so liebt Gott die Menschen. Jeden Einzelnen. Er möchte eines nicht, dass wir einmal um den Preis unserer Seele, sagt die Bibel, irren. Dass wir am falschen Ziel sind. Und Gott macht uns ganz klar in seinem Wort, es gibt zwei Wege in die Ewigkeit. Einen breiten Weg, auf dem werden wir gleichsam geboren, wenn wir in diese Welt hineinkommen. Und ein Mensch wird geboren, um zu sterben. Das liegt schon fest, ja. Irgendwann müssen wir sterben. Und auf dieser Zeitspanne zwischen Geburt und Tod müssen wir uns entscheiden, wo wir dann die Ewigkeit, eine Zeit ohne Zeit, verbringen wollen. Gott sagt uns nicht, ich zwinge euch. Gott sagt, ihr könnt euch entscheiden aus freien Stücken, wo wollen wir die Ewigkeit verbringen. Wollen wir sie verbringen bei Gott in Gemeinschaft mit ihm, der einen so hohen Preis für uns bezahlt hat, das werden wir gleich sehen, durch seinen geliebten Sohn. Einmal bei ihm zu sein in der Herrlichkeit des Himmels, eine Zeit ohne Zeit, immer bei ihm. Oder wollen wir einmal dort sein, wo die Bibel sagt, wo der Teufel ist und seine Engel, in der ewigen Verdammnis. Wir müssen uns entscheiden. Und Gott möge heute Abend Gnade schenken, wenn wir noch nicht wissen, wo unsere Reise hingeht, dass wir uns wirklich entscheiden. Nachdem der erste Mensch in Sünde gefallen war und gegessen hat von dem, wo Gott gesagt hat, du sollst nicht, aber die Schlange sagte, du kannst ruhig essen. Gott will dir was vorenthalten da. Er weiß genau, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und das war eine Lüge. Und der Mensch fiel rein. Und plötzlich, als er aß, war er getrennt von seinem liebenden Schöpfer. Da stand der Mensch auf der einen Seite in seiner Schuld und Sünde und auf der anderen Seite stand der heilige und gerechte Gott. Wie kommen die nun zusammen, diese beiden Parteien? Das sehen wir dann am Kreuz von Golgatha. Dort haben diese beiden Parteien wieder zueinander gefunden. Aber der Mensch war zunächst getrennt von Gott. Da kam der Sündenfall. Da kam der Tod in die Welt. Der war vorher nicht da. Und Tod bedeutet in dreifacher Hinsicht, dass wir alle sterben müssen und das wollen wir alle nicht leugnen, ja? Wir wissen alle nicht, ob wir noch heute Abend nach Hause kommen. Das ist die Unsicherheit des Lebens, dass wir den letzten Augenblick in unser Leben immer wieder einbeziehen müssen. Wir können nicht sagen, morgen gehe ich dahin. Wir können das natürlich sagen, aber müssen immer ein Fragezeichen machen. So Gott will und ich lebe. Und der Tod, er bringt uns in die Ewigkeit. Und die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur zwei Wege in die Ewigkeit. Einen breiten Weg ins ewige Verderben, auf dem wir alle sind, und einen schmalen Weg ins ewige Leben, da wo Gott ist, in die Herrlichkeit des Himmels. Deswegen müssen wir einen Augenblick kennen in unserem Leben, wo wir zu Gott kommen. Und wir haben ja eine Geschichte gelesen von einem Mann, das war ein Kämmerer von Äthiopien, der äthiopischen Königin. Das war ein Heide, der kam von Äthiopien, hatte gehört, da in Jerusalem, da kann man Gott finden. Und er macht sich auf den Weg, dieser Mann, mit einem Gefolge hinter sich her. Und dann kommt er nach Jerusalem und was muss er feststellen? Den, der er sucht, der ist nicht mehr da. Jesus Christus. Inzwischen war er gestorben. Inzwischen war er begraben und er ist auferstanden und in den Himmel zurückgekehrt. Und jetzt kommt dieser Kämmerer nach Jerusalem und er findet nicht den, den er sucht. Da ist Religion, ja. Der Tempel in seiner Größe war noch da. Die Priester und all die Menschen, die Religion hatten, die waren da, aber das befriedigte diesen Mann nicht. Das Einzige, was Gott ihm schenkt, war eine Prophetenrolle des Propheten Jesaja. Und die nahm er mit nach Hause auf seinen Wagen. Und dann las er dieses Buch Gottes, diese Jesaja-Rolle. Und dann ist er am Lesen und Lesen und Lesen. Und nach Kapitel 53 kommt er langsam. Da kommt ein Mann rechts plötzlich an seinen Wagen ran, der Philippus, und sagt: Sag mal, verstehst du, was du liest? Verstehst du das? Und er sagt, nein, ich verstehe das nicht. Wer sollte mich anleiten? Und er ließ ihn auf den Wagen kommen und Philippus erklärt ihm dann, was dort steht in Jesaja 53. Und das haben wir hier gelesen. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt. Er war wie ein Lamm, stumm vor seinem Scherer. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja, wer ist das? Wer ist das? Und Philippus tat seinen Mund auf und sagt, das ist einer, der ist gekommen in diese Welt, um Menschen zu erretten. Jesus Christus. Bald ist jetzt Weihnachten. Die Christenheit denkt wieder daran, dass da einer gekommen ist aus dem Himmel, der Sohn Gottes, Mensch geworden, um dort an das Kreuz zu gehen. Ja, da denken die Menschen jetzt noch nicht dran. Weihnachten denkt man ja nur an seine Geburt. Ja. Nur an die Krippe. Aber mein lieber Zuhörer, die Krippe ist der Ausgangspunkt. Aber die Wichtigkeit ist, was er hier erlebt, dieser Kämmerer, dass er bekannt gemacht wird mit dem Weg des Sohnes Gottes als Mensch auf dieser Erde, dass sein Weg ihn nach Golgatha führte, an das Kreuz, um für uns Menschen dort zu leiden und zu sterben, um in den Tod zu gehen. Diese Botschaft erreicht jetzt das Herz dieses Mannes. Aber wir müssen uns alle fragen, haben wir diese Botschaft schon mal ernst genommen? Ja, vielleicht sind Sie auch Weihnachten in der Kirche, denken daran, Christ ist geboren, ja. Schon schön, wenn Sie dorthin gehen, um das zu hören. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die halbe Wahrheit, die ganze Wahrheit ist, dass der Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für Sünder zu sterben. Wir haben gelesen, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er reich war, reich dort in der Herrlichkeit des Himmels. Aber um unsertwillen ist er arm geworden, in die Welt gekommen als Kind, lag in der Krippe, ist geflohen vor Herodes, nach Ägypten. Er kam zurück, er wuchs auf in Bethlehem, der Zimmermann. Und dann ist er mit seinen Jüngern 3 Jahre durch Israel gezogen. Sie haben ihn nicht erkannt. Er war nur der, der nur Gutes tat, für sich nichts in Anspruch nahm und den Menschen die Liebe Gottes vorgelebt und verkündigt hat. Und dann ging sein Weg nach Golgatha. Das lag fest. Warum ist er überhaupt gestorben? Wissen Sie das? Ja, denken wir Ostern vielleicht nochmal dran, ja? Nein, nein, wir müssen immer daran denken, jeden Tag, dass der Heiland für uns sein Leben dort gegeben hat, am Kreuzestamm. Warum ist er überhaupt gekommen? War das nötig? Mancher sagt mir, war das überhaupt nötig? Sie predigen das immer so. Aber wissen Sie, ich versuche immer aus meinen Werken, aus eigener Anstrengung, indem ich wirklich mich bemühe, nicht zu sündigen und immer Gutes zu tun und den Menschen das zu geben, was sie haben sollen. Gehe immer wieder in die Kirche. Ich bin doch getauft. Ich komme doch in den Himmel. Ja, wirklich? Kommen Sie wirklich in den Himmel? Sind Sie davon überzeugt, durch diese äußeren Dinge einmal das Ziel Himmel zu erreichen? Die Bibel sagt nein. Gott sagt ganz klar nein. Gott sagt, warum habe ich denn dann meinen Sohn geopfert? Den Liebling meiner Seele, den habe ich mir vom Herzen gerissen, in die Welt gesandt und er ist auf schmähliche Weise dort am Kreuz für euch Menschen in den Tod gegangen. Glauben Sie wirklich, einmal vor Gott stehen zu können und ihm zu sagen, ja, ich bin doch ein getaufter Christ? Ich habe mich immer bemüht in meinem Leben, nur Gutes zu tun. Und die Bibel sagt, da gibt es keinen Menschen, der sagen könnte, ich bin ein Guter. Wir sind alle allzu mal Sünder. Und mein lieber Zuhörer, eine einzige Sünde reicht, eine einzige, einmal gelogen, dass wir für immer verloren sind. Das sagt die Bibel. Aber jetzt ist der Retter gekommen, Jesus Christus. Und er ist für uns an das Kreuz gegangen und hat dort die Frage der Sünde vor Gott ein für allemal beantwortet. Das kostete ihn, das Verlassensein von Gott. Warum nur? Gott hat doch immer zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und jetzt auf einmal am Kreuz, in den 3 Stunden der Finsternis, ruft der Sohn Gottes aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemals hat er eine Sünde getan, nichts Böses gedacht und getan. Aber Gott hat unsere Sünden in diesen 3 Stunden, mein lieber Zuhörer, das ist das Geheimnis des Kreuzes. Das ist das Geheimnis von Golgatha. Da hat Gott unsere Sünden, die wir allzumal Sünder sind. Wenn Sie ehrlich vor Gott sind, müssen Sie sich das eingestehen. Wenn Sie einmal ganz ehrlich sind. Eine einzige Sünde reicht, um ewig verloren zu gehen. Und ich möchte nicht wissen, ich kann es nicht zählen, wie viele Sünden ich in meinem Rucksack habe, die ich in meinem Leben getan habe. Glauben Sie ja nicht, hier steht so einer, der ist vogelfrei, ja? Nix. Bin genauso ein Sünder wie Sie. Ich habe den Tod verdient, das Gericht verdient. Aber Gott hat mich frei gemacht, weil ich mit diesem Rucksack einmal zu diesem Kreuz gegangen bin, zu meinem Heiland und habe ihm gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich die Strafe, die mich hätte treffen müssen, auf dich genommen hast. Und was das für ihn war, den Sohn des lebendigen Gottes als Mensch, in diesen Stunden der Finsternis, wo alle Welt schwieg, Vorher war es unter dem Kreuze laut, da haben die Menschen sich an die Brust geschlagen, nachdem sie diesen einen, den Sohn der Liebe Gottes, ans Kreuz geschlagen, haben sie ihn verhöhnt und verlacht. Aber jetzt war Ruhe. Da hätte man die Stecknadel fallen hören. Aber in diesen 3 Stunden, das ist das Geheimnis des Kreuzes, hat der Jesus die Sünden derer und jede einzelne vor Gott gesühnt. Er wurde von Gott verlassen, er wurde geschlagen und niedergebeugt, sagt die Bibel. Und die Wasser des Gerichts sind über ihn gegangen, für fremde Schuld, für fremde Sünde. Und ich darf sagen, aus Gnaden, Sie vielleicht auch, Herr Jesus, das hast du für mich getan. Seine Liebe war so gewaltig, dass er die Sünden derer, die einmal an ihn glauben, auf sich nahm und dafür das Gericht Gottes erduldet. Dann hat er in die Nacht hinaus geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Geheimnis des Kreuzes von Golgatha. Und jeder, der sagen kann, Herr Jesus, du hast meine Sünden dort im Gericht vor Gott getragen, den spricht Gott frei von jeder Sünde. Das ist etwas ganz Gewaltiges, was die Bibel uns sagt. Nach diesen Stunden der Finsternis hat der Jesus noch ausgerufen, es ist vollbracht. Und dann ist er in den Tod gegangen. Warum? Weil wir dort im Tod gefangen lagen. Nach 3 Tagen ist er auferstanden und jetzt lebt er in der Herrlichkeit des Himmels. Und von dort her verkündigt er Ihnen heute Abend, ich stehe zwar hier jetzt in seinem Auftrag in dem Sinne, aber mich können Sie vergessen. Er verkündet von dort her dieses Evangelium der Gnade Gottes und er bietet jedem Menschen an, der das jetzt hört, komm doch zu mir mit der Schuld deines Lebens und ich werde dich ewig glücklich machen. Wie lautet das Thema glücklich sein? Traum oder Wirklichkeit? Für mich ist es Wirklichkeit. Er hat mich ewig glücklich gemacht. In dem Augenblick, als ich zu ihm kam, im Bekenntnis meiner Sünden und meiner Schuld und zu ihm gesagt hat, Herr Jesus, ich bin ein Sünder von Natur, aber ich habe so viel aufgehäuft in meinem Leben an Sünden, die kann ich nicht mehr zählen. Wie oft ich gelogen habe, ich kann es nicht erzählen. Wie oft ich unreine Gedanken gehabt habe in meinem Innern, ich kann sie nicht zählen. Wie oft ich Dinge gesagt habe, die nicht wahr sind, Lügen, kann ich nicht mehr zählen. Das sind die kleinen Dinge. Ja. Jetzt kommen die großen Sünden. Ja. Gibt es sie auch? Lesen Sie mal die Bibel. Der Maßstab Gottes ist, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat Ehebruch getrieben. Das sagt die Bibel. Schlimm, wo? Wenn wir da die ganzen Bilder vor uns sehen, die wir uns angeschaut haben, Internet, da kommt ein Haufen zusammen, ein Sack zusammen, von Sünden, der ist unübersehbar. Vieles habe ich vergessen, ja. Gibt so einen Spruch in Deutschland, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, ja. Kann noch so viel dem Polizisten sagen, ja, aber wusste ich nicht. Wenn ich da 80 gefahren bin, wo ich nur 50 fahren durfte, dann sagt er mir, tut mir leid, Straßenverkehrsordnung. So gibt es viele kleine Dinge in unserem Leben, da häufen wir auf Schuld, jeden Tag aufs Neue. Und jetzt die Frage, wohin mit der Schuld? Zum Kreuze. Da habe ich erlebt, als ich dem Herrn Jesus meine Sünden bekannte, dass er gesagt hat, ich vergebe sie dir. Aber für deine Sünden habe ich unsäglich leiden müssen dort am Kreuz. Ich habe die Strafe zu deinem Frieden auf mich genommen. Mein lieber Zuhörer, das ist das Geheimnis von Golgatha. Wer das sagen kann, dem wird der Zuspruch Gottes sofort ins Herz gegeben. Jetzt bist du ein Kind Gottes, aus Gott geboren. Das ist der Erlöser, Jesus Christus. Glücklich sein? Ja, jetzt bin ich wirklich glücklich. Vorher war mein Glück immer wieder zweifelhaft. Hatte ich mal einen Tag, da ging es mir gut, ja, da lief alles wie geschmiert. Und dann war ich wieder unten, ja. Und jetzt weiß ich, meine Schuld ist vergeben. Mein Ziel liegt fest, weil er gesagt hat, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Das bedeutet ein Leben ohne Anfang und ohne Ende. Können Sie das begreifen? Sein Geschenk Gottes. Das heißt, ich bin einmal in der Herrlichkeit des Himmels. Das ist mein Ziel, mein Zuhause, ihr es auch. Was müssen wir tun? Ja, wir müssen einen Augenblick kennen in unserem Leben, wo wir vor Gott zusammengebrochen sind und ihm unsere Sünden bekannt haben. Wie jener Zöllner im Tempel, der einfach sagte, aber mit tiefer Inbrunst, mit zerbrochenem Herzen, o Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Hier sind viele, die haben das erlebt. Die könnte ich jetzt alle fragen. Bist du glücklich? Ja, ja. Weißt du, wo deine Reise hingeht? Ja, in die Herrlichkeit des Himmels. Aber vielleicht ist einer heute Abend noch hier, der weiß das nicht. Der ist noch auf dem Weg ins ewige Verderben, so sagt es die Bibel. Das sind nicht meine Worte jetzt. Möchtest du nicht umkehren heute Abend? Möchtest du nicht wirklich glücklich sein? Glücklich, dem vergeben ist. Die ganze Schuld. Und was macht Gott mit unserer Schuld, mit unseren Sünden? Er sagt es nur bildhaft, dass wir es etwas verstehen. Er nimmt unsere Sünden und wirft sie hinter seinen Rücken, um ihrer nie mehr zu gedenken. Ist das kein Angebot heute Abend für jeden, der noch in seinen Sünden steckt? Was müssen wir tun? Einmal aufrichtig auf unsere Knie gehen und Gott unsere Sünden bekennen. Das ist der einzige Weg. Ich kenne es aus vielen Gesprächen. Manche sind dazu nicht bereit. Die können so gesehen nicht über ihren Schatten springen. Ja? Aber Gott sagt, das ist der einzige Weg. Wenn wir einmal wirklich vor Gott bekennen, ich bin schuldig. O Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Aber mehr brauchen wir nicht tun. Dann kommt Gott und sagt, jetzt schau mal nach Golgatha. Da hat mein Sohn deine Sünden im Gericht vor mir getragen. Er ist in den Tod gegangen. Er hat sein kostbares Leben, sein Blut gegeben. Und dieses Leben, was er hingegeben hat, das wäscht rein von jeder Sünde. So einfach? So einfach, aber auch so schwer. Dieser erste Schritt, sich einmal vor Gott zu beugen und zu sagen, ich bin schuld. Das fällt vielen Menschen so schwer. Aber wer diesen Schritt getan hat, der findet dann Heil und Frieden, Vergebung in dem Blut des Lammes. Möchten Sie das heute Abend tun? Der Kämmerer hat es getan. Der hat sich angehört. Da ist einer gekommen, der hat auf Golgatha sein Leben gegeben. Und dann hat er gesagt, halt, stopp, Wagen. Dann sind sie runtergegangen. Und dort, irgendwo in der Wüste, hat der Kämmerer seine Knie gebeugt und vor Gott seine Sünden bekannt und den Herrn Jesus Christus als sein Leben angenommen. Und in dem Moment war solch eine Freude in seinem Herzen, dass er nur noch ausrufen konnte, mit anderen Worten, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Mein lieber Zuhörer, das können Sie heute Abend erleben. Ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus ist das wirkliche Leben. Dann kann der Tod kommen, dann wissen wir, wo die Reise hingeht, nämlich in die Herrlichkeit des Himmels. Und Gott will nicht, das sagt er ausdrücklich in seinem Wort, er will nicht den Tod des Sünders. Ich muss es präziser sagen, er wünscht nicht den Tod des Sünders, weil jeder Mensch verantwortlich ist für sich selbst. Jeder muss die Entscheidung treffen, für oder gegen Christum, für oder gegen Gott. Automatisch kommen wir nicht in den Himmel. Das sagt die Bibel ganz klar, dass da mal viele stehen werden vor einer geschlossenen Tür und sie rufen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann zählen sie auf, was sie alles gemacht haben. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht das und dies getan. Diese vielen guten Werke, waren wir nicht immer in der Kirche? Und. Dann kommt ein Wort durch eine geschlossene Tür von innen, das sagt, ich kenne euch nicht. Geht von mir, weichet von mir, ihr Übeltäter. Meine lieben Zuhörer, das ist die Konsequenz dann, wenn wir Nein sagen zu dem Angebot der Liebe Gottes. Ein letztes Wort an mich, eine kleine Geschichte. Da lag jemand im Krankenhaus, im Zweibettzimmer. Gegenüber war ein Wandspruch. Dieser Wandspruch lautete, kommet her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Ein wunderbares Gotteswort aus dem Matthäusevangelium. Hat der Jesus selbst gesagt, Matthäus 11, Vers 28. Kommet her zu mir. Er lädt uns ein, kommen Sie doch heute Abend zu ihm. Und dieser Mann, der da so lag gegenüber, der hatte sein Herz verschlossen. Er wusste, was er tun musste. Er wusste, dass man seine Sünden vor Gott bekennen musste, um errettet zu werden. Aber er sagte immer wieder nein. Plötzlich geht die Tür auf, die Schwester kommt rein und baut um sein Bett, wie wir alle kennen, so eine spanische Wand. Ja? Ohne Worte. Dieser Mann wusste in dem Moment, mein Lebensende ist gekommen. Er hatte noch einen Bettnachbarn, ja. Mein Lebensende ist gekommen. Der Blick auf den Spruch war frei. Und wieder rief Gott gleichsam ihm durch diesen Spruch in sein Herz, komm doch zu mir. Du bist mühselig und beladen. Bringe mir deine Sünden und dein schuldbeladenes Herz und komm zu mir und glaube dem Evangelium, glaube an den Herrn Jesus. Und dieser Mann fühlt, sein Lebensende ist gekommen und er bringt es wirklich über seine Lippen. Mit lauten Worten bekennt er vor Gott seine Schuld und sagt, ich bin ein elender Sünder. Aber ich komme jetzt zu dir, ich glaube, dass du für mich am Kreuz von Golgatha gestorben bist und alles gut gemacht hast. Herr Jesus, ich danke dir für diese größte Liebestat. Amen. Jetzt war er ein Kind Gottes, jetzt war er aus Gott geboren, wie die Bibel sagt. Plötzlich kommt die Schwester rein, vorher hatte er noch gehört von seinem Nachbar, der hat dann laut gesagt, jetzt dreht er ganz durch, ja, jetzt dreht er ganz durch. Da kommt die Schwester rein und sagt zu diesem Mann, Sie müssen höflichst entschuldigen. Und dann baute sie die spanische Wand wieder ab und sagt zu ihm, ich habe mich leider mit dem Zimmer vertan. Da sagt dieser Mann zu der Schwester, Schwester, Sie haben sich nicht mit dem Zimmer vertan. Ich danke Gott für diese Wand. Sie war für mich dann der Anlass, mich zu bekehren und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Das können Sie heute Abend erleben. Von jetzt auf gleich, durch ein offenes Bekenntnis vor Gott, dann wird er Sie glücklich machen für alle Zeit und Ewigkeit. Ist das kein Angebot? Glücklich sein, nicht nur jetzt, sondern die ganze Ewigkeit. Gott bietet Ihnen das an und ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Wir wollen noch gemeinsam ein Lied singen, und zwar das Lied 97, was wir ausgelegt haben. Ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß, und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ein Lied von einer Fürstin Eleonore von Reuss, die das erlebt hat in ihrem Leben, was in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Und wir möchten gerne alle 5 Strophen gemeinsam singen. Wir möchten zum Schluss noch zusammen beten. Ich darf noch mal bitten, soweit Sie können, noch einmal aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns heute Abend noch einmal die Gelegenheit schenkst, zu dir zu kommen. Mit unserer Schuld, die uns trennt von Gott. Die einmal Anlass ist, wenn wir nicht zu dir kommen, dass wir ewig getrennt sind an dem falschen Ziel in der ewigen Verdammnis. Und deswegen rufst du noch einmal in unser Leben hinein, heute Abend doch zu dir zu kommen, im Bekenntnis unserer Schuld, um dich, den Retter, den einzigen Erlöser, im Glauben zu erfassen und anzunehmen. Und du hast uns zugesagt, wenn wir bereit sind, unsere Sünden vor dir zu bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Herr, das kannst du tun, weil dein kostbares Blut, das Blut des Lammes Gottes, für uns dort am Kreuz geflossen ist. So gib doch, dass diese Botschaft nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir alle eine Antwort haben auf deine Liebe, die groß war, nicht zu erfassen war, weil du für uns in den Tod gegangen bist. Und jetzt lebst du in der Herrlichkeit und du rufst noch einmal in unsere Herzen hinein: Kommet her zu mir, zu dir, dem Sünderheiland. Herr, schenke es heute Abend, dass die, die noch nicht gekommen sind, zu dir kommen, ehe es einmal ewig zu spät ist. So befehlen wir dein Wort dir an und selbst dir an, auch für den Nachhauseweg. Und wir danken dir noch einmal, dass du bereit warst, aus dem Himmel auf diese Erde zu kommen, um für uns Menschen das Kreuz dort auf Golgatha zu erdulden. Amen.
Amen.
Darf ich Sie bitten, noch einen ganz kurzen Moment Platz zu nehmen? Ich möchte noch sagen, dass wir hinweisen auf unseren Büchertisch gleich für unsere Gäste, die heute Abend gekommen sind. Wir danken noch einmal herzlich, dass Sie gekommen sind. Wir haben dort einen Büchertisch für Sie vorbereitet, wo Sie sich was mitnehmen können. Einmal das Buch des Abends, Anders als gedacht, Denkanstöße in Kurzgeschichten. Das sind also Geschichten aus dem Leben, kurze Beiträge von Menschen, die eine Begegnung hatten mit dem lebendigen Gott in Christus Jesus. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Nehmen Sie es sich mit. Alles, was dort liegt, ist für unsere Gäste kostenlos. Und wir möchten bitten, auch sich an den Kalendern dort, oder wenn Sie keine Bibel haben, dann dürfen Sie sich gerne eine Bibel mitnehmen. Lesen Sie dieses Buch Gottes. Es ist wirklich ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Dann werden diese Vorträge auch aufgenommen auf CD. Und jeder, der Interesse hat, kann sich in eine Liste eintragen. Sie bekommen dann so eine Schachtel mit allen drei Vorträgen. Und die bekommen Sie kostenlos. Aber Sie dürfen gewiss sein, Ihre Adresse wird nicht gespeichert. Sie wird dann wieder gelöscht. Auch das möchten wir allen anbieten. Dann möchte ich noch sagen, morgen Abend ist schon der letzte Abend. Wenn es einmal anfängt, geht alles schnell. Der letzte Abend hier in Neuenstein und das Thema lautet Zukunft, Albtraum oder Hoffnung. Ich möchte nichts aus meiner Erfahrung dazu sagen, sondern auch nur das, was Gott uns sagt in seinem Wort in der Bibel. Gott lässt uns nicht im Unklaren, wie die Zukunft sich in dieser Welt gestalten wird. Und wir sehen mehr denn je, Tag für Tag, wie die Zukunft, die Gott vorhergesagt hat, Gestalt gewinnt in dieser Welt. Kommen Sie doch bitte wieder. Bringen Sie noch andere mit. Wir haben noch Platz. Wir machen noch Platz. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen Abend hier wären. Dann möchte ich noch sagen, wer jetzt noch Fragen hat, darf gerne hier bleiben. Die Botschaft ist ernst, aber sie macht unendlich glücklich. Das kann ich Ihnen versprechen. Wer seine Sache mit Gott geregelt hat, der ist ein glücklicher Mensch. In den letzten Tagen wurde ein Bild versteigert von Leonardo da Vinci, der Christus, ja. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Über 400 Millionen Euro für ein Bild. Für ein Bild. Es ist versteigert worden für diesen Preis. Aber das nützt alles nichts. Die Bibel sagt, was nützt es, wenn ich die ganze Welt gewinne, aber meine Seele Schaden litte? Ganze Welt. Es geht um Ihre Seele, um Ihre Errettung. Und deswegen, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, bleiben Sie ruhig zurück. Wir können in Ruhe miteinander sprechen. Vielleicht ist jemand hier, den Gott heute Abend so angesprochen hat, dass er sich sagt, ich möchte mich bekehren, ich möchte diesen Gott kennenlernen, der mich so liebt, der seinen Sohn für mich geopfert hat. Dann bleiben Sie hier. Es ist nur ein Angebot. Ich werde Ihnen mit Sicherheit nicht lästig und erretten kann ich Sie gar nicht. Ich würde Ihnen noch einmal den Weg bezeichnen, den Sie gehen müssen, um dieses Glück zu finden, was man nicht bezahlen kann. Zu wissen, meine Sünden sind vergeben durch das Blut Jesu Christi, seines Sohnes. Und wenn Sie das gefunden haben, dann haben Sie alles. Dann dürfen Sie in die Zukunft schauen mit einem frohen Blick, weil Sie genau wissen, wo Ihre Reise hingeht, nämlich in die Herrlichkeit des Himmels. Wenn ich jetzt hier tot umfallen würde im nächsten Moment, ich würde mit Zinzendorf sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen, weil da ein Bürger kam, der Sohn Gottes, der die ganze Schuld auf sich nahm und dafür das Lösegeld bezahlt hat, sein kostbares Leben. Solch eine Gewissheit, die können Sie sich nicht mit Geld kaufen, aber Gott gibt sie Ihnen in seinem Wort und sagt, das können Sie heute Abend haben, umsonst. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie gerne noch ein Gespräch möchten, ich stehe zu Ihrer Verfügung, vielleicht auch noch andere hier. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, was es bedeutet, ein wirklicher Christ zu sein, der gewaschen ist im Blut des Lammes. Dann haben Sie eine Zukunft vor sich, die ist unbeschreiblich. Das können wir nicht erfassen mit unserem kleinen Gehirn, was Gott bereitet hat für die, die ihn lieben. Ich wünsche Ihnen das von ganzem Herzen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die heute Abend gekommen sind. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Nachhauseweg. Vielleicht wird es so geschenkt, dass wir uns morgen noch einmal wiedersehen. Wir wissen alle nicht, ob wir da noch leben, aber wenn wir leben, dass wir uns doch vielleicht wiedersehen. Denken Sie an den Büchertisch. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Seien Sie Gott befohlen. Und sage von hier aus allen ganz herzlich auf Wiedersehen.